Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott. Hallo Axel, hallo in die Runde. Freue mich über ein brisantes, aktuelles Thema heute zu sprechen. Ja, schieß mal los.
Ja, wir fangen direkt mal an. Damit wir gar nicht lange drum rumreden, Jens, hast du denn diese Saison schon jetzt, die ist ja schon, da beginnt ja schon im Oktober, November, Dezember, hast du denn schon einen Infekt gehabt? Einen grippalen Infekt, Schnupfen, hast du einen Husten schon mal gehabt, irgendwas in der Art?
Also ich muss dich enttäuschen, bislang nicht. Aber das ist auch nicht besonders zu erwähnen, weil das habe ich letztes Jahr und vorletztes Jahr und davor die 3 Jahre auch nicht gehabt. Ich kann mich an einen Infekt erinnern, das war direkt mal als ich aus dem Flieger gestiegen bin. Ja, das war direkt nach Corona. Da war wahrscheinlich das Immunsystem so wenig trainiert, dass es dann ein bisschen was nachzuholen hatte. Das war der einzige Infekt, an den ich mich erinnern kann, die letzten, boah, da muss ich echt weit zurückgehen. Wie du weißt, mache ich ja im Winter viele Seminare. Und als Selbstständiger kann man sich ja AU-Tage nicht leisten. Ne? Da geht man ja nicht einfach zum Hausarzt und lässt sich einen gelben Schein besorgen, sondern das bedeutet natürlich immer gleich Verdienstausfall und man muss dann absagen etc. Das will man vermeiden. Also tun wir natürlich alles dafür, damit das eben nicht passiert. Ja, manchmal kann man es eben dann doch nicht vermeiden. Ich kann mich an einen Tag erinnern in den letzten 15 Jahren, wo ich mal so heiser war, dass ich einen Tag nicht unterrichten konnte im Winter. Richtig im Bett gelegen, wie gesagt, direkt nach Corona mal eine Woche. Das war aber die Ausnahme. Ansonsten komme ich eigentlich immer gut durch den Winter, durch den Sommer sowieso. Ja, im Sommer ist es ja gar kein Thema.
Ja, wunderbar. Also ihr hört es gerade schon raus. Unser Thema ist heute das Immunsystem beziehungsweise auch der Immunschutz. Was können wir tun? Statistisch gesehen ist der Januar der Monat mit den häufigsten Infekten, mit den häufigsten AU-Tagen bei Arbeitgebern. Und wir haben da mal ein bisschen tiefer reingeschaut, mal ein bisschen die Statistiken gewälzt, mal geschaut, was hat es so mit Grippeschutzimpfungen auf sich. Wir geben aber auch viele Tipps und Tricks, denn wie können wir uns schützen, wenn der Winter jetzt mal richtig startet? Kalt war es ja jetzt schon. Und was können wir eigentlich tun, um unser eigenes Immunsystem auch so zu stärken, dass es dann kraftvoll reagiert, wenn wir uns mal einen Infekt eingefangen haben? Über all das wollen wir heute sprechen und als erstes steigen wir auch mal mit ein paar Statistiken ein, die der Jens uns mitgebracht hat und dann schauen wir mal, was wir für euch noch für Tipps auf Lager haben. Jens, nimm uns einfach mal mit. Wir haben im Vorgespräch kurz mal über ein paar Statistiken gesprochen. Ich hatte es gerade schon kurz angedeutet, aber lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen.
Naja, ich weiß nicht, ob die Statistiken jetzt so wahnsinnig interessant sind für die Zuhörer, aber laut Robert-Koch-Institut ist jetzt im Januar der große Beginn der Grippewelle. Ja, es geht so richtig los und das merkt man natürlich auch in seinem Umfeld, in seinem Umkreis. Ne? Wenn man sich verabredet, der eine oder andere ist jetzt gerade mal nicht dabei, weil er im Bett liegt oder was auch immer. Naja, und diese Grippewelle im Januar kommt natürlich immer sehr überraschend, warum die gerade im Winter kommt. Da gibt es natürlich einige Argumente dafür, warum das so ist. Ne? Die Sonne scheint nicht, wie jeder weiß. Die Leute, die jetzt auf Teneriffa leben oder wir haben ja auch Zuhörer in Südafrika, wir haben Zuhörer in Australien, da ist ja jetzt gerade Sommer, da geht jetzt die Grippewelle gerade nicht durchs Land. Von daher hat das viel mit dem Thema Sonne zu tun. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei dem wichtigsten Immunschutz, den wir ja auch schon in anderen Episoden häufiger diskutiert haben. Jetzt im Januar ist so der tiefste Punkt des Vitamin-D-Spiegels der Bevölkerung in Deutschland, aber auch in Holland oder Dänemark oder ne, alles bei uns in diesen Breiten hat im Moment den tiefsten Punkt. Und das hat natürlich Konsequenzen, denn Viren sind ja nicht nur im Winter da, die sind auch im Sommer da. Und im Sommer haben sie weniger Chancen, sich entsprechend zu verbreiten und vor allen Dingen Zugang zu unserem Körper auch zu bekommen. Und das ist Der Punkt natürlich, den wir auch schon häufiger diskutiert haben, so ein Virus, wenn er sich verbreitet, der muss ja durch unsere Schleimhäute durch. Deswegen reagieren ja auch unsere Schleimhäute. Und es gibt keine Impfung gegen die oder für die Schleimhäute. Die Impfungen wirken ja erst dann, wenn so ein Virus durch die Schleimhäute in das Gewebe übergegangen ist. So, von daher tun wir natürlich gut daran, unsere Schleimhäute so fit wie möglich zu halten. Vor allen Dingen für die Leute, ich habe es gerade erwähnt, ne, die jetzt selbstständig sind, die sich die AU-Tage nicht leisten können. Wer sich eine Woche leisten möchte, der sollte auf Vitamin D verzichten unbedingt. Ja, der sollte jetzt nicht supplementieren. Wer gesund durch den Winter kommen will, der sollte jetzt vielleicht auch mal einen Test machen. Ja, also immer erst mal testen und dann schauen, wie man das Ganze supplementieren kann. Oder vor allen Dingen auch, mit welchen Dosierungen man daran geht. Denn es macht schon Sinn, auch grundsätzlich zu supplementieren. Aber besser wäre natürlich zu wissen, wo ist der Ist-Zustand und dann auch ein gewisses Soll wieder aufzubauen. Und da ist eben häufig das Problem, dass die Mengen dann so gering sind, dass Menschen zwar Vitamin D einnehmen, aber die Mengen so gering sind, dass man praktisch aus einem niedrigen Level nicht wirklich in ein Level kommt, wo man von Immunschutz wirklich sprechen kann. Und das schaffen wir nun mal eben nicht mit dem, was die Institutionen uns so empfehlen. Na, ich
Lass uns direkt mal dabei bleiben. Was empfehlen denn die Institutionen so? Und was wäre denn ein Level, den man so erreichen sollte, um einen guten Schutz zu haben? Wir haben es schon mal erwähnt, glaube ich, in der einen oder anderen
Genau.
Episode, aber hier nochmal speziell in unserer Immunschutzfolge.
Ja, was ist ein guter Wert im Blut? Da muss man sich die Frage stellen, was ist so die optimale Baseline? Also was sollte man eigentlich haben? Natürlich klassifizieren unsere Fachgesellschaften das und sagen, alles unter 20 Nanogramm ist defizitär, zwischen 20 und 30 ist suboptimal und über 30 wäre dann optimal. Da muss man sich immer die Frage stellen, was ist denn in der Natur eigentlich optimal? Und da ist es günstig, mal sich die Menschen anzugucken, die das ganze Jahr über praktisch in der Sonne leben, nämlich die Menschen hier am Äquator. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Professor hatte, der in meiner Ausbildung hatte, der Doktoranden an den Äquator geschickt hat und hat denen die Aufgabe gegeben, doch mal die Naturvölker dort unten am Äquator zu mal untersuchen. Und zwar über das ganze Jahr hinweg. Was haben die eigentlich für Level? Weil es gibt auch immer wieder so kursierende Ansichten, dass viel, viel hilft. Ja? Also, dass man hier so zum Beispiel in Bereiche von 70, 80 Nanogramm gehen sollte, dass das optimal wäre. Die Menschen, die am Äquator leben und sich jeden Tag dort mit ihren Nutztieren beispielsweise, wenn ich an die Maasai denke, die da in Kenia, Tansania, da die Ecke leben, sich den ganzen Tag draußen aufhalten. Im Übrigen ohne Sonnenschutzcreme. Die haben so ihre eigenen Cremes, die sich basteln oder bauen, so aus diesen lehmartigen Substanzen, die man in den Boden findet und sich damit entsprechend ein bisschen einreiben. Also auch die betreiben in gewisser Weise einen Sonnenschutz. Aber diese Menschen kommen so etwa auf Werte, die so um die 60 Nanogramm liegen. Ja. Also du wirst, Axel, hier in Deutschland wahrscheinlich kaum jemanden finden, der heute 80 Nanogramm hat. Vielleicht im Sommer der ein oder andere 80, sorry, 60 Nanogramm hat. Im Sommer vielleicht schon mal den ein oder anderen. Ansonsten sind die meisten wahrscheinlich jetzt unter 20 und damit im subklinischen Mangel.
Ja, also ja, danke dafür und vor allen Dingen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte mal reinschauen und den Vitamin D-Spiegel mal testen lassen. Es gibt auch, also beim Arzt kann man das machen lassen, kostet nicht viel, ich glaube so um die 30 Euro kostet ein Vitamin D-Test. Und dann wisst ihr aber auch, wie euer Spiegel ist und wie man dann entsprechend supplementieren kann. Jens,
Lass mich da
wir
kurz was zu ergänzen, weil das in diesem Moment sehr wichtig ist, zu sagen, dass man nicht nur den einen Wert misst, sondern beide Werte, auch wenn der Hausarzt vielleicht der Meinung ist, dass der andere Wert ja keinen Sinn macht, weil ja nicht das Speichervitamin D gemessen wird, sondern das Bioaktive. Und das bioaktive Vitamin D, das Calcitriol, wird normalerweise normalerweise eigentlich immer auf einem guten Level gehalten, sodass wir immer gesagt haben, okay, dann messen wir besser das Speicher, Vitamin D, das Calcidiol, um zu wissen, okay, wie viel habe ich noch im Tank? Ja, wie viel ist noch im Tank, um letztendlich das Bioaktive dann produzieren zu können? Aber die Ansicht hat sich mittlerweile ein bisschen überholt. Und zwar deshalb, weil wir inzwischen wissen, dass es sowas wie eine Rezeptorblockade gibt. Ja, das heißt, dieser Vitamin D-Rezeptor, der nicht an der Zellmembran hängt, sondern der an der DNA aktiv ist, ist also ein nuklearer Rezeptor, wie man in der Fachsprache sagt. Und dieser nukleare Rezeptor kann eben durch unterschiedlichste Einflüsse blockiert werden. Um mal ein paar zu nennen, ein wichtiger Faktor, den wir alle nicht mehr wirklich vermeiden können, das sind Umweltgifte. Umweltgifte, die zum Beispiel an die ganzen Pflanzenschutzgifte denkt. Glyphosat kennen viele, aber es gibt viele, viele andere Pflanzenschutzgifte, die zum Teil auch längst verboten sind und man findet sie trotzdem immer noch bei Blutproben, weil sie sich einfach angereichert haben im Gewebe. Und vor allen Dingen auch angereichert haben im Boden. Das heißt, die sind einfach im Zyklus drin. Die kommen da auch schlecht wieder raus. Genauso wie diese Ewigkeitschemikalien, diese PFAS, na, die man einfach aus der Natur nicht mehr herausbekommt. Und so ist das auch mit diesen ganzen Pflanzenschutzgiften, die dann sich im Boden anreichern, dann übergehen in unsere Nutzpflanzen. Und dann natürlich auch letztendlich in unseren Haferflocken oder was auch immer landen. Das heißt, kleine Mengen nehmen wir immer auf. Das ist kaum zu vermeiden. Von daher ist dieser Faktor der Umweltgifte in Bezug auf die Vitamin D-Blockade jetzt nicht von der Hand zu weisen, sodass viele, auch Mediziner inzwischen sagen, lasst uns lieber beide Werte messen, weil wir ungefähr abschätzen können, dass 20 bis 25% der Bevölkerung inzwischen so eine Blockade hat. Durch möglicherweise Umweltgifte, aber es könnten auch andere Faktoren sein, wie zum Beispiel den Vitamin-A-Mangel, den zumindest latent auch viele haben. Denn Vitamin A, weißt du, Axel, ist nicht in sehr vielen Lebens- und Nahrungsmitteln enthalten. Ne? Wir essen Fischfilet, aber nicht die Fischleber. Von daher kriegen wir heute wenig Vitamin A. Das könnten aber auch Borrelien sein, das könnten Helicobacter pylori, ein Keim, der sich im Magen vor allen Dingen manifestiert. Und das können auch zum Beispiel Strahlung sein, wie zum Beispiel 5G-Strahlung und andere elektromagnetische Strahlungen, die da eine Rolle spielen könnten. 100% ist das wissenschaftlich noch nicht so ganz auserforscht. Aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass hier vor allen Dingen die Umweltgifte eine große Rolle spielen, weil die sich eben auch an der DNA als sogenannte DNA-Addukte einlagern können und dort logischerweise dann auch den Rezeptor stören. Also deswegen sollte man bei Vitamin D auch immer an Vitamin A denken, weil Vitamin A ein sehr wichtiger Kofaktor ist, um überhaupt diesen Rezeptor zu aktivieren, damit Vitamin D seine eigentliche Wirkung in der Zelle, am Zellkern ausüben kann, nämlich vor allen Dingen die Herunterregulierung vieler Entzündungsgene. Und deswegen funktioniert auch Hochdosis Vitamin D bei Entzündungserkrankungen, bei neuroinflammatorischen Erkrankungen, bei Autoimmunerkrankungen. Da wird ja von Spezialärzten, haben wir auch schon mal irgendwo erwähnt, das sogenannte Coimbra-Protokoll, wird da mit Hochdosis Vitamin D gearbeitet. Und das funktioniert zumindest im Sinne der Dämpfung, ja, Dämpfung der Symptome. Ursächlich Fragezeichen. Aber hier auch nochmal klar gesagt, also bitte jetzt nicht experimentieren und Hochdosis Vitamin D einnehmen, also immer schön bei Mengen bleiben, die in Studien eindeutig nachweisbar keine negativen Effekte ausgelöst haben.
Okay, also bitte beide Faktoren messen lassen beim Arzt. Hört auch nochmal in eine unserer letzten Folgen rein. Ich werde die nochmal verlinken in den Shownotes. Da hatte der Jens das auch nochmal alles genau erklärt, was mit diesen beiden Werten, wie es sich damit verhält und die man halt beide testen lassen soll. Verlinken wir nochmal. Vitamin D, Vitamin A hast du angedeutet, Jens. Lass uns nochmal bei den bei so Immunschutz-Essentials bleiben. Wir hatten jetzt gerade Vitamin D, Vitamin A erwähnt. Was sind denn noch so Sachen, damit ich mein Immunsystem stärken, gut aufbauen kann, sodass es gegen Infekte kraftvoll auch reagieren kann?
Ja, wir müssen vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen, ist der Infekt schon da oder versuchen wir unsere Schleimhäute so gut aufzustellen, dass eben der Infekt gar nicht erst durchkommt durch die Schleimhaut?
Dann lass uns einfach direkt mal da bleiben, das gut aufzubauen. Also nicht für diejenigen, die jetzt schon was haben, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber dass wir da mal schauen, was kann ich denn präventiv tun? Weil das ist ja immer unser Ansatz, zum Beispiel zu sagen, vorzubeugen, anstatt quasi dem Infekt hinterherzulaufen.
Ja, ich bin ja ein großer Fan von Professor Calder von der University of Newcastle in Großbritannien. Der ist einer der Führenden auf diesem Planeten in Bezug auf Immunonutrition, ein Fachgebiet, was also das Immunsystem verlinkt mit Ernährung, mit Inhaltsstoffen der Nahrung. Und er hat mal einen schönen Artikel geschrieben, der heißt Feed Your Immune System, also füttere dein Immunsystem. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Also man kann sein Immunsystem sehr gut unterstützen durch die Nahrung, durch die Ernährung, durch auch Mikronährstoffmedizin oder Therapie, auch wie man das bezeichnen möchte. Und wir hatten ja Vitamin D schon genannt. Vitamin D ist vor allen Dingen auch erstmal präventiv zu sehen, weil Vitamin D, ein Pool aufzubauen, dauert auch eine gewisse Zeit. Und wenn dieser Pool da ist, wir haben es gerade erwähnt, besser. So 40, 45 Nanogramm, da ungefähr sollten wir liegen, um in den Winter zu kommen. Dann haben wir dort den Effekt, dass Vitamin D, wenn Vitamin D gebraucht wird, und zwar wird es gebraucht von bestimmten Immunzellen, die immer wieder antimikrobielle Peptide bauen. Und diese antimikrobiellen Peptide, die heften sich sozusagen wie Briefmarken an die Viren oder an die Eindringlinge und können die dann entsprechend markieren und schon im Vorfeld abtöten. Also schon auf der Schleimhautebene, sodass wir es gar nicht bronchiale Entzündungen bekommen oder dann im schlimmsten Fall auch eine Lungenentzündung, wenn man jetzt so an den Atemtrakt denkt. Also die mukosale Immunität, also die Immunität, die in der Schleimhaut passiert, die ist vor allen Dingen Vitamin D abhängig. Warum? Weil in dem Moment, wo die Immunzellen, die entsprechenden Immunzellen, dann diese mikrobiellen Peptide, die nennt man zum Beispiel Defensine, ne? Das steckt schon im Wort drin, Defensin, ne? Die Abwehr sozusagen aufzubauen, und die werden immer wieder nachproduziert und werden immer wieder in die Schleimhäute gelegt, und die Schleimhäute sind letztendlich unser Filter für die Eindringlinge. Und das Ganze braucht dann ein bisschen auch Vitamin A. Im Infektionsfall selbst, wenn also es der ein oder andere Erreger geschafft hat, dort einzudringen, dann sorgen sie eben auch dafür, dass zum Beispiel virale Hüllproteine dann zerstört werden, sodass die Viren es erst gar nicht schaffen, in den Körper hineinzukommen. Und das ist dann praktisch die Kombi aus Vitamin D und Vitamin A. Dann haben wir natürlich, das weiß auch jeder, Vitamin C hier zu nennen. Ja, kennen wir. Die ganzen Apotheken sind voll mit Werbung für Vitamin C oder andere sogenannte Antioxidantien. Und die Vitamin C sorgt zum Beispiel für die lokomotorischen Fähigkeiten oder Eigenschaften von Immunzellen. Was heißt das? Dass die Immunzellen wandern können. Dass die Immunzellen auch dorthin wandern, wo sie gebraucht werden. Ja? Normalerweise ist das so, dass Immunzellen eigentlich immer so durch unsere Flüssigkeiten hindurch wandern, teilweise aber auch irgendwo in den Nestern sitzen. Und dann, wenn jetzt irgendwo was los ist, ich erkläre das immer ganz gerne mit den Dorfsheriffs, die so durchs Dorf fahren, haben nicht viel zu tun, aber ab und zu mal ein Fahrradfahrer, der wieder die falsche Richtung fährt vom Rad. Ansonsten gehen die Eis essen, sitzen ein bisschen rum und ja, haben letztendlich nicht viel zu tun. Aber es sieht natürlich wieder anders aus, wenn dann vom Stadion wieder sich Hooligans treffen und mehr Polizei sich versammeln muss. Dann reicht eben die Polizeistaffel Köln-Weiden dafür nicht mehr aus. Dann müssen die Porzer kommen, dann müssen die Lindenthaler kommen oder wer auch immer hier in Köln. Ja? Das heißt, man ruft sich dann praktisch zusammen. Und ähnlich ist es dann auch im Immunsystem. Auch da werden immer mehr Immunzellen verschiedenster Art dann zum Gebiet zum Gebiet, wo eben Abwehr stattfinden muss, dann dirigiert, um nicht nur Erreger abzutöten, sondern auch die konsequenterweise Entzündungsprozesse, die dabei entstehen, dann auch zu regulieren und die dann auch wieder irgendwann herunter zu regulieren, damit wir keine Dauerentzündung haben. Und da hilft uns dann Vitamin C. Vitamin C macht auch die sogenannte Phagozytosefähigkeit der Immunzellen scharf. Das heißt, sie sind besser in der Lage, Axel, du kennst vielleicht noch von früher dieses Pac-Man-Spiel, ja, wo man diese Punkte gefressen hat. Kannst du dich noch erinnern?
Ja klar,
Ja,
das Spiel.
und dieses Fressen funktioniert einfach besser, wenn viel Vitamin C im Körper ist und diese Immunzellen eben Vitamin C auch aufnehmen können. Auch die Proliferation von T-Lymphozyten. Das ist einer der Leukozyten, die wichtig sind, die sich dann entsprechend in der Infektion differenzieren in Richtung TH1 oder T-Helferzelle 2 oder T-Helferzelle 17 oder es gibt auch 22 etc. Also diese Differenzierung in die entsprechenden T-Lymphozyten, die dann wichtig sind, um den entsprechenden Erreger, es kann ein Virus sein, es kann ein Bakterium sein, es kann ein Parasit sein, es kann ein Pilz sein, das kann whatever sein, muss sich das Immunsystem eben entsprechend ausdifferenzieren. Das heißt, wie soll ich sagen, die rudimentären T-Lymphozyten sind zwar da, aber die sind noch nicht so differenziert, dass sie gezielt mit den Dartpfeilen dann auf die entsprechenden Erreger schießen. Ja, und dann auch bekannt, auch schon vielfach thematisiert bei uns im Podcast, logischerweise Zink. Ja, auch Zink steigert die mukosale Immunität. Auch die Differenzierungsfähigkeit der T-Lymphozyten, wie gerade erwähnt, wird auch für die Vitamin A Unterstützung gebraucht. Ja, wenn man mal so eine Dosierung nennen soll, so etwas zwischen 15 bis 25 Milligramm. 25 Milligramm sagt man in der Mikronährstoffmedizin. Allerdings muss man auch dabei berücksichtigen, dass wir ja nicht nur Pillen essen, sondern eben auch hoffentlich gesunde Nahrung. Das heißt, in einer gesunden Nahrung sind normalerweise auch dann schon Zink oder ist Zink entsprechend enthalten. Vor allen Dingen in maritimen Quellen. Ne? Die kommen ja von der Nordsee, da isst man viele Krabben. Krabben enthalten Zink und viele andere Meeresfrüchte auch.
Zink für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist nicht zu unterschätzen. 70 bis 80% aller Deutschen haben laut Statistiken Zinkmangel, so ungefähr. Und da sollte man auch ein Stück weit über Supplementierung nachdenken, denn du hast es gesagt, Jens, Meeresfrüchte ja, und auch in Fleisch. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Vegetarier oder auch Veganer haben, die halt kein Fleisch, keine Meeresfrüchte sich davon ernähren, dann muss man wirklich über eine Supplementierung nachdenken, denn es ist natürlich Zink auch viel in so Körnern und auch Samen drin. Aber um da einen entsprechenden Level, wie du auch gerade gesagt hast, oder um eine gewisse Menge halt zu sich zu nehmen, da muss man schon ganz schön viel Samen und auch Körner zu sich nehmen. Von
Und vor
daher.
allen Dingen, die sind auch stark gebunden, ne? Die Mineralstoffe in den Samen sind an
Genau.
Phytinsäure gebunden und die wiederum macht es eben zum Teil schwierig, auch diese Mikronährstoffe zu absorbieren im Magen-Darm-Trakt, ne?
Ja, und vor allen Dingen je nachdem, welche Qualität auch die Samen und die Körner haben. Du hast es eben schon erwähnt, durch Pestizidbelastungen haben wir da schon wieder ein anderes Thema halt, ne? Aber gut.
Ein Faktor, den man hier noch nennen muss, ist, man kann noch viele Faktoren nennen, aber jetzt mal um die wesentlichen. Du hast ja von den Essentials gesprochen. Ein Essential ist sicherlich auch Selen. Selen ist insofern ein Bottleneck, also ein Flaschenhals-Mikronährstoff, weil wir einfach in den Böden nichts haben. Wir haben in den deutschen, Schweizer und auch in den österreichischen Böden nichts an Selen. Von daher ist das so einer der wichtigsten Faktoren, die man ja, über die Na Nahrung schwer steuern kann. Man kann auch zum Beispiel Paranüsse essen. Paranüsse sind allerdings auch häufig sehr, sehr umweltbelastet. Ja, mit Blei, mit Cadmium. Von daher würde ich persönlich keine Paranüsse essen. Und das ist so eine Grundüberlegung, ob man das nicht dann besser in den modernen Zeiten, ja, früher war das mal anders vor 5000 Jahren, als wir noch natürliche Lebensmittel hatten. Aber in den modernen Zeiten muss man dann eben Wenn man sich optimal aufstellt, ne, wir gehen heute nicht mehr jagen und wir haben nicht mehr diese klinisch reinen Bergseen und so weiter, dann sollte man über die ein oder andere Supplementierung nachdenken. Selen auch wiederum antioxidativ, antivirale Wirkung nachgewiesen, sorgt dafür, dass die Pathogenität von Erregern heruntergeht. Also hier so ein Bereich von 70 bis 200 Mikrogramm am Tag macht absolut Sinn. Bei bestehender Erkrankung, dann muss man schauen, was das ist. Kann man auch durchaus mal für kurze Zeit etwas höher gehen, aber auch hier wieder Vorsicht. Nicht immer nach dem Motto vorgehen, viel, viel hilft viel, denn gerade bei den Mikronährstoffen ist es so, dass dort immer eine optimale Zone vorhanden ist. Zu wenig ist schlecht, zu viel ist aber auch, kann auch schlecht sein, beziehungsweise kann eine Überdosierung und damit damit dann auch wieder Nebenwirkungen haben. Also da muss man diese optimalen Zonen kennen, im Zweifelsfall mal einen Experten fragen, der einem da vielleicht mal ein bisschen coacht und ja, das Mikronährstoffprofil mal optimiert oder mal sauber aufstellt.
Jens, was ist bei den Essentials noch mit den B-Vitaminen?
Ja, B-Vitamine gehören immer mit ins Spiel, ne? Das sind auch Kofaktoren zu denen, die ich gerade genannt habe, für die Unterstützung des Immunsystems. Da sind dann B6, B9, Magnesium vor allen Dingen zu nennen. Aber das sind ja auch genau die Mikronährstoffe, die wir für die mitochondriale Energieproduktion brauchen. Also überall da, wo es um Energieversorgung geht, um Energieproduktion geht, um ATP-Produktion, auch da brauchen wir B-Vitamine, Magnesium, Q10 wäre hier noch zu nennen, ja, um den Motor auch so richtig anzuschmeißen, weil in dem Moment, wo wir einen Infekt haben, braucht natürlich auch das Immunsystem sehr viel Energie. Ja, und entsprechend, ja, man muss nicht immer sofort an Mikronährstoffe denken, sondern man kann erstmal an eine gesunde Ernährungsbasis denken. Und wenn die Basis stimmt, dann kann man hier und da vielleicht auch laborwertorientiert dann noch etwas aufsupplementieren. Aber für die Ausbildung von zum Beispiel Natural Killer Zellen, das sind die natürlichen Killerzellen, die zytotoxisch wirken und die in der Lage sind, Erreger abzutöten, aber auch Tumorzellen abzutöten. Ja, also NK-Zellen hoch gleich Infektionsneigung niedrig. Und das kann man natürlich auch noch mit Sport kombinieren oder sollte man sogar mit Sport kombinieren, weil das auch nochmal die NK-Stimulierung deutlich verbessert. Ja, also unterm Strich Kofaktoren, Magnesium, Vitamin A hatte ich gesagt. Vitamin A braucht aber auch wiederum Zink. Und hier vielleicht der Hinweis, wir haben ja natürlich nicht nur das Problem, dass wir natürlich einen Mangel dadurch haben, dass wir zum Beispiel sehr viel Convenience-Food-Produkte essen oder Supermarktprodukte, die sehr mikronährstoffarm sein können, sondern wir haben eben auch viele Medikamente, die uns die Mikronährstoffe rauben können. Und gerade wenn man so an das Immunsystem denkt, das ist ja nun mal heute unser Thema, dann muss man auch die Immunsuppressiva erwähnen. Das sind also Medikamente, die das Immunsystem runterregulieren, die wir bei einigen Erkrankungen natürlich brauchen, wie zum Beispiel, wenn jemand ein neues Organ bekommen hat. Bei Autoimmunerkrankungen werden sie angewandt, bei Rheuma etc. Und wenn du dir mal, du wolltest ja vorhin, das war deine erste Frage heute, Statistiken, hier vielleicht mal eine Zahl, der Absatz von Dosen, also in gemessen in Dosen, von 1996 bis 2018 von Immunsuppressiva ist von 17,5 Millionen Dosen auf 199 Millionen Dosen angestiegen. Daran kannst du schon erkennen, wie extrem groß der Markt geworden ist, ja, wie viel Autoimmunerkrankte wir haben. Das sind ja nicht alles Transplantierte. Ja, der Teil der Transplantierten ist sehr, sehr klein, ja, im Vergleich zu denen, die Autoimmunerkrankungen haben, weil die steigen immer weiter an. Wir haben inzwischen 600, etwa 600 definierte Autoimmunerkrankungen und naja, dafür werden eben Immunsuppressive angewandt, die wiederum, ne, jetzt das Immunsystem dämpfen an bestimmten Stellen, die zelluläre Immunität beeinträchtigen. Die Erythropoese beeinträchtigen, also die Blutbildung, rotes Blutbild beeinträchtigen, dadurch natürlich auch das Thema Sauerstofftransport. Dann die Aufnahme bestimmter Mikronährstoffe. Wir haben gerade Magnesium erwähnt. Wir haben die B-Vitamine. Dazu gehört auch die Folsäure erwähnt. Und dann ist man auch schnell bei dem Thema zum Beispiel Homozysteinämie, ja, ein wichtiger kardiovaskulärer Marker, den man auch mal untersuchen lassen sollte, wenn man Immunsuppressiva einnehmen muss, auf welchen Grund auch immer. Und die haben leider eben auch eine Anti-Vitamin-D-Wirkung. Daneben, dass sie auch noch Darmstörungen und unter anderem auch Osteoporose etc. verursachen können. Wenn man sie längerfristig anwenden muss, haben sie auch eine Anti-Vitamin-D-Wirkung. Das könnte jetzt hier in diesem Thema, was wir heute besprechen, dann wiederum ja, ein Problem sein.
Ja, gut soweit. Du hast ein Essential gerade erwähnt, das wir hier nicht unberücksichtigt lassen dürfen. Wir sprechen gerade hier viel über Nährstoffe, über Ernährung, aber du hast es eben angesprochen, die Bewegung. Und das ist für mich auf jeden Fall ein absoluter Immunschutz-Essential, dass man sich halt ausreichend bewegt, gerade auch in der jetzt in der Herbstzeit, Winterzeit, wo viele Leute in der Wohnung sitzen, in den Büros sitzen, wo ganz, ganz viel Heizungsluft auch da ist, die natürlich auch die Schleimhäute belastet. Und deshalb auch bei dem Wetter, egal wie kalt, sage ich immer, einfach rausgehen, 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 sich bewegen. Wenn es sehr kalt ist, einen Schal anziehen, Mütze anziehen, auf jeden Fall mal durchatmen und auch gerne eine Runde spazieren gehen. Das begrüßt das Immunsystem auf jeden Fall.
Ja, wie sagt man bei uns an der Küste, es gibt nur schlechte Kleidung.
Genau, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt, wie gesagt, nur schlechte Kleidung. Und jetzt, also ich gucke gerade aus dem Fenster hier, Jens, schönster Sonnenschein, zwar kalt draußen, aber da ist ein quasi ein doppelter Effekt. Du kriegst wieder ein bisschen Vitamin D, zwar nicht viel, weil du deine Haut natürlich bedeckt hast, weil es so kalt ist, aber die Sonne gibt ja auch ein gutes Gefühl, ist für die Seele auch gut. Und die eine
Ja,
gute
für die Vitamin
Seele.
D reicht es jetzt im Moment gerade nicht, weil der Einfallswinkel einfach zu wenig
Richtig, ja.
steil ist. Aber
Ja.
vor allen Dingen auch fürs Gemüt, ne?
Fürs
Also
Gemüt,
das
genau.
Licht hat ja eine große Wirkung.
Licht,
Und
sehr,
wenn wir uns
sehr
nur in
groß.
vier Wänden bewegen und immer nur unter der Tageslichtlampe hocken, dann ist das
Ja.
nicht immunschutzfördernd. Absolut.
Genau. Wir sprechen hier jetzt gerade, Jens, viel über Prävention. Jetzt mag der ein oder andere, der uns zuhört, sagen, ja, aber boah, ich habe mich doch Grippeschutz impfen lassen hier und mach das auch in Zukunft. Und wenn ich eine Grippe habe, dann gehe ich zum Arzt, der gibt mir eine Impfung und dann ist alles gut. Wozu soll ich denn jetzt hier so viel Mikronährstoffe noch? Wozu soll ich denn noch Zink supplementieren, wenn ich das alles mit einer Grippeschutzimpfung mich viel besser schützen kann? Ein Pieks und alles ist gut.
Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr einfach ausgedrückt. Ne? Das kann man dann vielleicht auf Plakaten so beschreiben. Und vielleicht diese vermeintlich hundertprozentige Schutzwirkung vorgaukeln. Ja? Man geht dann vielleicht mit einem guten Gefühl nach Hause, aber wenn man dann mal tiefer in das Thema einsteigt, dann ist das eben halt nicht so. Denn man muss ja, es gibt ja ein Grundproblem dabei, denn diese Viren, die mutieren ja permanent. Vor allem die Oberflächen dieser Viren mutieren ständig. Und das ist ja letztendlich der Signalgeber für den Impfstoff, ne, der sich dann im Körper entsprechend anreichert. Dann, wenn dieses Virus im Körper landet, dass dann unsere Immunzellen im Grunde scharf gestellt sind und sofort wissen, aha, okay, das ist der und der Erreger, also bitte angreifen. Das Problem ist nur die Erkennung. Und wenn diese Oberflächen halt ständig sich verändern, dann erkennt unser Immunsystem das nicht so wirklich gut. Ja, es ist so, dass eben diese Impfstoffe dem Virus praktisch immer hinterherlaufen. Das ist so ähnlich vergleichbar mit Doping. Weißt du, die Doping-Substanzen produzieren, sind immer einen Schritt schneller als die Nachweisverfahren entwickeln. Und so laufen eben immer viele unter dem Radar. Und so läuft eben auch das Virus unter dem Radar. Denn wenn es nicht erkannt wird von unserem Immunsystem, wie gerade gesagt, dann kannst du dich eben trotzdem infizieren, obwohl du einen vermeintlichen Grippeschutz aufgebaut hast. Denn der Impfstoff basiert eben auf den Viren, die wir im letzten Jahr gesehen haben. Und vom letzten Jahr auf dieses Jahr ist das Virus natürlich schon dreimal mutiert. Das heißt, die Oberflächen haben sich schon mal deutlich verändert. Also das kann dazu führen, dass so ein Grippeimpfstoff, das war zum Beispiel im Jahr 2014, 15 wurde das nachgewiesen, dass die Wirksamkeit nur bei unter 20% lag. Also üblicherweise liegt die so bei 60 bis 70%, aber hier lag sie dann nur bei 20%. Und das kann man halt vorher nicht so ganz genau sagen. Das kann man erst im Nachgang dann sehen, wie weit das dann entsprechend reduziert ist. Im Moment haben wir es mit dem Influenza-Subtyp A zu tun, mit H1N1-PDM09.
Ja, aber gut, dass wir das hier nochmal erwähnen.
Ja, kann ich auch nochmal wiederholen. H1N1-PDM09, und der wird wie so häufig vor über Tröpfcheninfektionen übertragen. Jedes Jahr sterben viele Menschen daran, ne, in den schweren Infektionswellen. Ich glaube, 14, 15 war, glaube ich, eine schwere Welle, oder 16, 17 war das. Da hatten wir so um die 25.000 Todesfälle. Normalerweise haben wir so etwa zwischen 8.000 bis 11.000 Menschen, die an Influenza sterben. Influenza gibt es in drei Typen, in A, B und C. Und wie gesagt, diese Influenza-Viren haben bestimmte Oberflächenproteine, die nennt man Hemagglutinin oder Neuraminidase. Und diese Oberflächensubstanzen verändern sich, und dadurch entgeht sozusagen das Virus dem Gedächtnis des Immunsystems. Denn wir geben ja durch einen Impfstoff dem Immunsystem ein Gedächtnis. Ja, das Immunsystem soll sich daran erinnern. Und dann, wenn das Virus da ist und die Erinnerung oder der Abgleich, ja, zwischen dem, was erinnert wurde in den entsprechenden Immunzellen, dafür haben wir eigene Immunzellen, die das können, die also praktisch, naja, die also ein Gehirn haben, in Anführungsstrichen, na, die sich das merken können. Und das merken die sich eben mit diesen Oberflächenproteinen. Und wenn das übereinstimmt, dann weiß diese Immunzelle Freund oder Feind. Ja, ist jetzt der Feind markiert, dann kann diese Immunzelle aktiv werden und dann den entsprechenden Virus oder das Virus bekämpfen. Zweites Problem ist, dass ein Impfstoff natürlich jetzt nicht sofort wirkt. Das heißt, wenn ich ihn jetzt injizieren lasse, dann wirkt er erst in 14 Tagen frühestens. So, das heißt, jetzt wäre es ohnehin zu spät. Man müsste das früher machen, im November, vielleicht Oktober, November. Und die Stämme, diese Virenstämme, sind extrem unterschiedlich. Also je nachdem, wo man sich auch auf dem Planeten befindet, ja, werden auch die Impfstoffe natürlich anders angepasst. So, wenn wir jetzt viel im Flieger sitzen, haben Geschäftsreisen in Afrika, in New York, in Südamerika oder wo auch immer, ja, dann können wir uns da natürlich auch irgendwas einfangen, was vielleicht gar nicht abgestimmt ist mit dem entsprechenden Impfstoff, den wir uns hier haben injizieren lassen. Und ja, die meisten Impfstoffe, man nennt die quadrivalent. Ja, die enthalten also Antigene aus vier verschiedenen Virenstämmen. Die werden also praktisch so kombiniert, damit man möglichst breit an das Thema rangeht. Und was ganz witzig ist, vielleicht der ein oder andere hat das auch in Corona-Zeiten mitbekommen, wie dann eigentlich diese Impfstoffe hergestellt werden. Und die Hersteller bekommen sogenannte Saatviren. Ja, das sind in der Regel immer die Viren, die in der letzten Saison praktisch aktiv waren. Die gehen dann an den Hersteller, und der Hersteller bebrütet dann sozusagen und produziert dann im großen Stil dann die entsprechenden Impfstoffe. Wie wird das gemacht? Die werden auf bebrüteten Eiern werden die kultiviert. Deswegen wird sie auch lapidar als die Eiermethode bezeichnet. Und bei dieser Eiermethode werden, halte ich fest, 500 Millionen Eier jedes Jahr genutzt. 500 Millionen, also 0,5 Milliarden Eier, die hier gebraucht werden, um die Impfstoffe für unsere westliche Welt zu produzieren. Dann werden diese Viren auf den Eiern werden dann entsprechend abgetötet, und dann werden sozusagen diese Antigene werden dann an der Virusoberfläche, die werden sozusagen geerntet. Und diese Ernte, die verpackt man dann in die injizierbaren Impfstoffe. die dann kein wirkliches Virusmaterial mehr beinhalten, sondern praktisch nur noch diese Oberflächenmarker. Das sind die Impfstoffe, die wir jetzt noch nutzen. Wir kennen aber ja inzwischen auch die mRNA, die neuen Impfstoffe, die auf einer ganz anderen Basis, das können wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Episode nochmal ein bisschen erklären. Und da sind jetzt die ersten Entwicklungen auch in Gange, dass wir in Zukunft auch mRNA, also Grippe-Impfstoffe auf mRNA-Basis haben. Inzwischen wird sogar geforscht, wie man das kombinieren könnte, Covid und Grippe, sodass man dann praktisch möglichst breit an das Thema herangeht. Und ja, das wird wahrscheinlich auch die Zukunft sein. Also wenn wir uns in 10 Jahren noch unterhalten, Axel, hier in diesem Podcast, dann wird es vermutlich also diese alten Impfstoffentwicklungen vielleicht gar nicht mehr geben, sondern wird alles auf mRNA-Basis passieren, weil mRNA einfach viel, viel schneller zu produzieren ist. Und man kann dann viel schneller auch auf die mutierten Viren entsprechend reagieren.
Da wir in 10 Jahren immer noch online sind, werden wir das weiter verfolgen und dann können wir schon mal einen kleinen Spoiler geben vielleicht, dass wir in 10 Jahren dazu mal ein Thema machen oder in den nächsten 10 Jahren. Gut, wir haben jetzt viel über Nährstoffe gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir präventiv was tun können. Wir haben jetzt mal die Impfung beleuchtet. So, jetzt gucken wir aber noch einmal da rein, Jens. Jetzt hat es mich erwischt. Also jetzt habe ich einen Infekt. Und was kann ich denn da tun? Was kann ich akut tun? Du hast eben schon gesagt, Vitamin C, aber wahrscheinlich muss man das viel, viel höher dosieren. Was kann ich denn tun, wenn es mich jetzt wirklich erwischt hat?
Du kennst diesen uralten Spruch, ne? Mit Medikamenten 7 Tage und ohne eine
Eine
Woche.
Woche.
Ja. Und das hat aber viel Aussagekraft, weil es uns sagt, dass es gut oder besser ist, wenn wir natürlich präventiv schon sehr stark uns anreichern mit den entsprechenden Nährstoffen, die wir jetzt in dieser Episode auch immer wieder erwähnt haben, uns da besonders gut aufstellen. Akut kann man natürlich auch noch einiges tun. Aber wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass so ein Virus schon in Gewebe eingedrungen ist, dann entsteht ja eine Inflammation, eine Entzündung. So, und für die Entzündung brauchst du wiederum bestimmte Fettsäuren, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Und diese Fettsäuren, die kannst du aber nicht von heute auf morgen aufnehmen. Die musst du über Wochen, Monate sozusagen tanken. Und dann im Körper einlagern, vor allen Dingen werden sie in den Zellmembranen eingelagert, so dass es sinnvoll ist, sich praktisch in der Zeit, wo keine Grippewellen oder wo keine Erreger kursieren, dass man sich da bestmöglich aufstellt, um dann mit dieser optimalen Aufstellung in diese Winterwellen hineinzugehen. Wenn man dann tatsächlich erwischt wurde, dann kann man immer noch ein bisschen Zink lutschen für die Schleimhaut, also die Dinge für die Schleimhaut, die wir erwähnt haben. Oder was man eben auch machen kann, denn so ein Virus beispielsweise, wenn wir noch an Corona denken, hat ja eine gewisse Inkubationszeit. Das heißt, so ein Virus ist ja nicht sofort in der Schleimhaut, geht dann durch die Schleimhaut und ist dann sofort in den Bronchien oder in der Lunge, sondern das baut sich auf. Das baut sich über mehrere Tage auf. So, man könnte sich zum Beispiel überlegen, dass man antivirale Substanzen lutscht, immer mal wieder zwischendurch. Hier könnte man zum Beispiel nennen Zistrose-Lutschtabletten. Ja, die kann man immer wieder verwenden. Oder eben, wenn man. Ja, wir sind ja jetzt in der Karnevalszeit hier in Köln. Ne? Man kommt wieder mit Leuten zusammen, vielleicht auch eng mit Leuten zusammen, dass man gerade nach solchen Events gurgelt. Ja, das Gurgelprotokoll haben wir auch schon vor, weiß ich nicht, wie viele Episoden genauer besprochen. Man kann jetzt gurgeln in verschiedener Art und Weise machen. Man kann das mit Beta-Isadonna machen, mit der Jodlösung, man kann das mit Dekonal machen, man kann es theoretisch mit Listerine machen, also mit denen, die wir aus der Zahnheilkunde mit diesen Mundspülungen kennen. Prontoral wäre ein Präparat, was man da sicherlich nutzen kann. Man kann es aber auch auf natürliche Art und Weise machen. Zistrose habe ich schon erwähnt. Es gibt beispielsweise Carrageenan, das ist so eine enzymatische Substanz, die ist auch in einem Medikament verpackt, was man frei verkäuflich in den Apotheken findet, Algovir. Und Bromelain ist zum Beispiel ein Enzym, was auch auf der Ebene hilft. Oder sehr effektiv kann auch Löwenzahnextrakt sein. Taraxacum officinale. Und wen das interessiert und auch die ganzen Zusammenhänge, die wir jetzt angesprochen haben in dieser Episode interessiert. Ich habe ja damals, der eine oder andere wird sich erinnern, vor 3, 4 Jahren, in der Corona-Zeit, als es die Impfstoffe noch nicht gab, habe ich mehrere Videos aufgenommen zu diesem Thema, um Menschen zu informieren, wie können sie sich selber schützen. Und das gilt heute natürlich noch genauso, denn die Substanzen wirken gegen Coronaviren genauso wie gegen Grippeviren. Von daher, wer Lust hat, loggt sich nochmal ein, schaut sich die Videos nochmal an. Wer es da ganz genau wissen will, da habe ich sogar PDFs hinterlegt und so weiter und so fort. Werden wir in den Shownotes verlinken.
Ja, also alles das findet ihr in den Shownotes wieder. Was noch zu erwähnen wäre, ist natürlich als Essentials auch ausreichender Schlaf. Wir haben auch in verschiedenen Folgen schon mal darauf hingewiesen und wir werden auch noch mal eine Folge zu Schlaf bringen. Da werden wir euch das auch noch mal etwas genauer erklären. Also das auf jeden Fall auch schauen, dass immer ausreichender Schlaf da ist. Und wer unsere letzten Folgen gehört hat, der weiß, auch die Vermeidung von Stress unterstützt das Immunsystem. Zu viel Stress schadet dem Immunsystem. Also da auch noch mal reinschauen. Und was wir auch noch gar nicht erwähnt haben, ist, oder wir haben auch schon viel über Ernährung gesprochen, aber ich will es noch mal erwähnen, warum es so wichtig ist. Ungefähr 80% aller aktiven Immunzellen befinden sich im Darmtrakt. Und von daher ist es auf jeden Fall angesagt, euren Darm auch zu stärken, durch entsprechende Ernährung, auch durch Bewegung. Da kommt auch die Darmperistaltik, in Gang durch Bewegung, egal welche Art und Weise. Aber da einfach mal auch jetzt gerade im Winter, auf diese Sachen achten.
Vielleicht noch ein Hinweis, Axel. Es gab in Corona-Zeiten gab es einen Arzt, der auch sogar im US-Parlament damals gesprochen hatte, der auf Ivermectin aufmerksam gemacht hat. Und daraus ist ein Protokoll entwickelt worden, das CORI-Protokoll. Und du hast gerade Melatonin erwähnt. Melatonin ist dort mit drin. Ja, Vitamin C, Vitamin D3, Zink, Quercetin als sekundärer Pflanzenstoff und Melatonin. Und Melatonin hat eben nicht nur eine Wirkung auf den Tag-Nacht-Rhythmus, ja, sondern hat auch immunregulatorische und entzündungsregulatorische Wirkungen. Das werden wir uns dann in einer der nächsten Op Episoden genau anschauen.
Ja, also deshalb schon mal ein Ausblick. Das gucken wir uns in den nächsten Episoden auf jeden Fall an. Danke nochmal für den Hinweis. Das soll es für heute von uns beiden gewesen sein. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und an dieser Stelle nochmal einen Hinweis. Alle Empfehlungen oder alle Tipps und Tricks, die wir hier geben, die sind halt von uns aus, halt aus uns eigener Erfahrung. Wenn ihr supplementiert, sprecht es bitte mit eurem Arzt ab. Allein deshalb, weil wir beide keine Ärzte sind. Ja, vielen Dank an euch und an dieser Stelle. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und vor allem Dingen bleibt gesund. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.